Ja, schönen guten Morgen. Waren ein bisschen knapp dran, aber ihr habt fröhlich angefangen im Glauben, das ist schon mal gut. Ja, da war auch noch eine Sperrung zwischendurch, die Route, die ich mir ausgedacht hatte. Naja, wie das so ist. Ich habe euch die Fortsetzung ein bisschen mitgebracht. Letztes Mal haben wir über Entrückung gesprochen, als ich hier war. Jetzt geht es um die Hochzeit des Lammes, also Christus. Offenbarung 19, 6 bis 10 lese ich. Und ich hörte etwas wie eine Stimme einer großen Volksmenge und wie ein Rauschen vieler Wasser und wie ein Rollen starker Donner. Die sprachen Halleluja, denn der Herr, unser Gott, der Allmächtige, hat die Herrschaft angetreten. Lasst uns fröhlich sein und jubeln und ihm die Ehre geben, denn die Hochzeit des Lammes ist gekommen und sein Weib hat sich bereit gemacht. Und ihr wurde gegeben, dass sie sich kleide in reine Leinwand, glänzend rein. Denn die feine Leinwand sind die gerechten Taten der Heiligen. Und er spricht zu mir, schreibe, glückselig, die eingeladen sind zum Hochzeitsmahl des Lammes. Und er spricht zu mir, dies sind die wahrhaftigen Worte Gottes. Und ich fiel zu seinen Füßen nieder, um anzubeten, und er spricht zu mir, sieh zu, tu es nicht. Ich bin dein Mitknecht und der deiner Brüder, die das Zeugnis Jesu haben. Bete Gott an, denn das ist das Zeugnis Jesu, der Geist der Weissagung. Soweit der Text. Wenn wir von der Hochzeit des Lammes sprechen, dann geht es um Christus und seine Braut. In vielen neutestamentlichen Bibelstellen wird die Beziehung zwischen Christus und der Gemeinde als eine innige Verbindung dargestellt, zwischen Bräutigam und Braut. Auch Johannes der Täufer bezeichnet Jesus so in Johannes 3, 28, 29 lesen wir eine Aussage von ihm. Ihr selbst, sagt er zu den Menschen, gebt mir Zeugnis, dass ich sagte, ich bin nicht der Christus, sondern ich bin vor ihm hergesandt. Der die Braut hat, der ist der Bräutigam. Der Freund des Bräutigams aber, der dasteht und ihn hört, ist hoch erfreut über die Stimme des Bräutigams. Diese meine Freude ist nun erfüllt. Und Jesus selbst, in Matthäus 9, 15 lesen wir eine Aussage von ihm. Und Jesus sprach zu ihnen, können etwa die Hochzeitsgäste fasten, solange der Bräutigam bei ihnen ist. Es werden aber Tage kommen, da der Bräutigam von ihnen weggenommen werden wird, dann werden sie fasten. Oder nehmen wir das Gleichnis von den 10 Jungfrauen, die dem Bräutigam entgegengehen, um ihn abzuholen, aus Matthäus 25. Aber kommen wir nun zur Braut, denn auch sie gehört ja zur Hochzeit. Die Braut des Lammes ist nicht Israel, sondern sie kommt aus der entrückten Gemeinde. In Epheser 5, 23 bis 32 ist von Christus und seiner Gemeinde die Rede unter dem Bild von Braut und Bräutigam. Im 32. Vers heißt es, dies Geheimnis ist groß, ich deute es aber auf Christus und die Gemeinde. Der gesamte Epheser-Abschnitt handelt von dieser Beziehung zwischen Mann und Frau. Aber zugleich beinhaltet er auch die Beziehung zwischen Christus und seiner Gemeinde. 2. Korinther 11, 2, ich habe ein paar mehr Bibelstellen heute, heißt es, Paulus schreibt da, ich eifere um euch mit Gottes Eifer. Ich habe euch einem Mann verlobt, um euch als eine reine Jungfrau vor den Christus hinzustellen. Es geht letztlich um uns, es geht um die Gemeinde Jesu. Und letztlich ist es die Aufgabe des Heiligen Geistes, die Brautgemeinde für ihren Bräutigam zuzubereiten. Und dabei sollen wir dem Heiligen Geist immer wieder Raum geben, damit er uns umgestalten kann, erneuern kann. Da ist noch manche Ecke oder Kante abzuschleifen, so dass wir bereit werden für den himmlischen Bräutigam. Jesus ist aber nicht nur Bräutigam, sondern ist auch das Lamm Gottes. Als Lamm Gottes hat er mit seinem Blut uns für Gott erkauft, hat unsere Sünde hinweggetragen. Und daher ist er berechtigt, die Siegel des endzeitlichen Heilsplanes zu brechen und damit diesen Plan in Kraft zu setzen, wie wir es Offenbarung 5, 5 bis 10 nachlesen können. In dem heutigen Text aus der Offenbarung 19 gibt es 4 Halleluja in diesem Kapitel. In Vers 6 lesen wir Halleluja, denn der Herr unser Gott, der Allmächtige, hat die Herrschaft angetreten. Es ist das 4. Halleluja. Und von großer Tragweite. Es proklamiert nicht weniger als die Herrschaft Gottes. Hier erfüllen sich die Bitten des Vaterunsers, dein Reich komme, dein Wille geschehe, auf Erden wie im Himmel. Wir können das in Matthäus 6 nachlesen. Die erlöste Schar mit den 24 Ältesten und den Engeln, ja, der ganze Himmel jubelt, so wie es in einem Lied heißt, dass Jesus siegt, bleibt ewig ausgemacht. Sein ist die ganze Welt. Dieser Sieg ist hier Wirklichkeit geworden. Und so können wir uns schon im Voraus darauf freuen, mitten in mancherlei Kampf und Anfechtung. Wir haben schon in den Gebeten gehört, anderswo ist das weitaus noch schwieriger. Die normalen Anfechtungen, die wir so haben, sind dagegen ja doch noch leichter zu nehmen. Aber wir dürfen auch uns da immer wieder durchbeißen, denn für den einen ist das eine schwer und für den anderen ist schon etwas Leichteres auch noch schwer. Und so dürfen wir immer wieder nach vorne schauen. Das ist ganz, ganz wichtig, dass wir aufs Ziel schauen und nicht so sehr nach unten oder uns sogar umschauen, sondern dass wir unseren Weg im Glauben fröhlich fortsetzen, weil er bei uns ist. Wir sind nicht alleine. Der Jubel im Himmel hat aber noch einen weiteren Grund. In Vers 7 heißt es, lasst uns fröhlich sein und jubeln und ihm, Gott, die Ehre geben, Christus. Denn die Hochzeit des Lammes ist gekommen und sein Weib hat sich bereit gemacht. Diese Hochzeit des Lammes oder des Christus findet in Verbindung mit seinem Kommen statt, wenn er die Königsherrschaft antreten wird, aufrichten wird auf Erden. Sie wird in der Schrift als ein Ereignis geschildert, das nach der Entrückung der Gemeinde und dem Preisgericht im Himmel stattfinden wird. Zuvor hat Christus seine Gemeinde entrückt. Die Braut Christi ist dabei das Gegenbild der Hure Babylon, von der wir in der Offenbarung auch lesen. Sie stellt die entartete Gemeinde dar zur Zeit des Antichristen. Wir sehen immer wieder, auch heute schon, Bewegungen, dass man so einen Einheitsbrei macht. Ein bisschen von der Religion, ein bisschen von der Religion. Man betet gemeinsam um Frieden mit allen Völkern und Menschen und Sprachen. Der Papst ist da groß auch dran. Und es gibt so ein Friedensgebet. Nicht, dass ich gegen Frieden bin, wir brauchen Frieden. Aber wenn alles verkleistert wird, die Unterschiede, dann wird es schwierig. Die Hochzeit, habe ich gesagt, folgt auf das Preisgericht vor dem Richterstuhl Christi. Davon haben wir, glaube ich, letztes Mal gesprochen. Und dort wird sich erweisen, ob wir Lohn empfangen oder Schaden leiden. Hier geht es nicht um gerettet oder verloren sein. Alle sind ja erlöst, die entrückt wurden. Sondern was haben wir mit dem, was Gott uns anvertraut hat, gemacht? Die anvertrauten Talente. Der prüfende Blick des Herrn wird darüber entscheiden, ob wir damit wertbeständig Bleibendes geschaffen haben oder ob unsere Werke keinen Bestand haben unter oder vor seinen Augen. Und daraus folgt, ob wir Braut- oder Hochzeitsgäste sein werden. Spielt eine Rolle, wie jeder Einzelne von uns als Christ lebt. Denn der Herr kann auch ins Herz sehen und er sieht unsere Motive, unsere Motivation bei allem, was wir tun. Die Hintergedanken. Haben wir uns wirklich ihm ganz hingegeben? Haben wir nach seinem Wort gehandelt? Sind wir, ja, innerlich mit ihm verbunden oder ist vieles nur Form? Werden unsere Werke in der Prüfung standhalten oder verbrennen? Wir werden noch gleich näher auf die Merkmale der Braut eingehen. Neben der Braut gibt es allerdings auch die Hochzeitsgäste. Und auch da gibt es eine, ja, wenn man will, Seligpreisung. Glückselig, die eingeladen sind zum Hochzeitsmahl des Lammes. So heißt es in Vers 9. Oder auch Matthäus 22, da spricht Jesus etwas länger über diese Sache im Gleichnis vom Hochzeitsmahl. Jesus macht zweierlei deutlich. Erstens, Gott lädt uns ein zu seinem Fest. Aber wir müssen seiner Einladung folgen. Und zweitens, keiner wird als Hochzeitsgast dabei sein, dem Jesus nicht das weiße Kleid der Gerechtigkeit schenken durfte. Im Gleichnis finden wir viele Reden, Ausreden, warum die geladenen Gäste nicht zum Fest kamen. Vieles andere war ihnen wichtiger. Und das ist doch heute noch so bei vielen Menschen. Alles erscheint ihnen so wichtig. Aber die wichtigste Entscheidung für Jesus als ihren Retter und Herrn, die treffen sie nicht. Die schieben sie vor sich her oder sie haben sie überhaupt nicht im Blick. Wir alle brauchen dieses hochzeitliche Kleid der Gerechtigkeit, das nur Jesus uns schenken kann. Unsere eigene Gerechtigkeit, auf die viele sich etwas einbilden, reicht vor Gott nicht. Sie ist eher wie ein beschmutztes Kleid. Aber alle, die der Einladung des Königs, der Könige gefolgt sind, werden einst in diesen himmlischen Jubel mit einstimmen, der Hochzeitsgäste. Die Bibelausleger unterscheiden zwischen Hochzeit des Lammes und dem Hochzeitsfest. Die Hochzeit findet im Himmel statt, das Hochzeitsfest offenbar auf der Erde, wenn er wiederkommt zur Aufrichtung des tausendjährigen Reiches. Die Hochzeit im Himmel betrifft die entrückte Gemeinde. Die Bibel spricht immer wieder von der Brautgemeinde. Beim Hochzeitsfest dagegen werden auch die Märtyrer und Gläubigen aus der großen Trübsal und auch die Gläubigen aus dem Alten Testament mit dabei sein und der gläubige Überrest aus Israel, der bei der Wiederkunft da ist, wird daran teilnehmen. Nun etwas über die Merkmale der Brautgemeinde. Auf dieses Offenbarwerden der Kinder Gottes oder der Braut wartet die ganze Schöpfung. Lesen wir in Römer 8, Vers 19. Da heißt es, denn das sehnsüchtige Warten der Schöpfung oder Harren der Schöpfung wartet auf die Offenbarung der Söhne Gottes. Hier sind die Erlösten gemeint. Und der Grund für diese Erwartung wird uns im Römer 8, 21 genannt, dass auch selbst die Schöpfung von der Knechtschaft der Vergänglichkeit freigemacht werden wird zur Freiheit der Herrlichkeit der Kinder Gottes. Es muss ein herrlicher und überwältigender Augenblick sein, wenn die Brautgemeinde in Herrlichkeit offenbar werden wird. Wir bekommen einen unvergänglichen neuen Leib, haben Anteil an Jesu Herrschaft und Herrlichkeit. Die Offenbarung spricht im ersten Kapitel von Königen und Priestern und es gibt auch noch andere Stellen, die davon sprechen. Aber vorher dürfen wir wachsen im Glauben und reifen zu dem hin, der unser Haupt ist. Und dabei möchte Gottes Geist bewirken, dass wir dem Wesen Jesu immer ähnlicher werden. Er arbeitet dran. Jesus selbst sagt in Johannes 15, 5, ich bin der Weinstock. Und ihr seid die Reben, ihr seid mit mir verbunden. Wer in mir bleibt, sich nicht abbrechen lässt, und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn getrennt von mir könnt ihr wie viel tun? Nichts. Wir ahnen, dass Jesus nur die entrücken kann, die an ihm bleiben und sich von seinem Wesen verändern lassen. Im Gleichnis vom Hochzeitsmahl haben wir gesehen, dass alle Hochzeitsgäste das hochzeitliche Kleid der Gerechtigkeit Jesu tragen müssen. Der eine, der es nicht anhatte, der meinte, ach, ich bin gut genug. Der wurde gefragt, Freund, wie bist du hier hereingekommen? Und er wurde hinausgeworfen. Jeder muss also dieses Kleid der Gerechtigkeit vom Herrn sich schenken lassen, der von seiner Schuld und Sünde erlöst sein möchte. Denn nur so können wir gerettet und selig sein. Und dieses Kleid haben wir geschenkt bekommen, als wir zum Glauben kamen und wiedergeboren wurden. Wiedergeboren zu einer lebendigen Hoffnung. Schon im Jesaja 61, 10 wird das angekündigt, er hat mich angezogen mit Kleidern des Heils. Die Brautgemeinde hat aber noch ein zweites Kleid. Wenn wir so wollen, ein Oberkleid oder Überkleid. Vers 8. Und ihr wurde gegeben, dass sie sich kleide in feine Leinwand, glänzend rein, denn die feine Leinwand sind die gerechten Taten der Heiligen. Dieses Brautkleid wird der Brautgemeinde als eine Art Brautschmuck vom Herrn gegeben. Es ist das Kleid der gerechten Taten der Heiligen. Die Brautgemeinde hat zugelassen, dass Veränderung ihres Wesens durch Jesus geschieht. Durch Gottes Geist wurde sie umgestaltet. Und in 1. Korinther 3, 11, 16, unser Text, heute nicht, aber wenn wir das Preisgericht anschauen, das Werk eines jeden wird vor Christus offenbar sein oder werden, heißt es da. Vor dem Preisrichterstuhl ging es also nicht um gerettet und verloren sein, denn alle, die dort stehen, sind gerettet, sind erlöst. Deshalb geht es nur darum, sind wir Braut oder nur Hochzeitsgäste? Empfangen wir das Brautkleid oder leiden wir Schaden? Wer gehört dazu? Und so wird beurteilt auch das Verborgene des Herzens, die Motive, die Hintergründe unserer Taten. Auch Gott hat uns manches anvertraut. Was haben wir damit gemacht? Haben wir es vergraben? Haben wir, ja, es links liegen lassen, nicht beachtet? In Epheser 2 lesen wir im 10. Vers, wir sind in Christus Jesus geschaffen zu guten Werken, die Gott vorher bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln oder leben sollen. Im Prüfungsfeuer wird manches verbrennen, was vielleicht vordergründig als nicht gut erschien, weil die Motive nicht stimmen. Diese Menschen sind alle gerettet, aber das Brautkleid und die Krone gehen ihnen verloren. Nur das Gnadenkleid der Gerechtigkeit bleibt ihnen erhalten. Jesus hat es ihnen geschenkt. Sie werden dabei sein als Hochzeitsgäste. Es spielt also schon eine Rolle, ob wir uns von Gott formen lassen. Es hat ihn viel Mühe gekostet, an uns zu arbeiten durch seinen Geist, unser Glaubensleben zu verändern und zu formen, uns neuen Mut und Zuversicht zu geben. Braut und Bräutigam haben lange sehnsüchtig auf diesen Augenblick der Hochzeit des Lammes gewartet. Nun werden sie für immer beisammen sein. Die Zeichen der Brautgemeinde. Kennst du dieses Sehnen nach seiner Nähe? Das ist ein Zeichen der Braut. Und der Heilige Geist will dein Leben so durchdringen, dass du seinen Willen aus Liebe zu ihm gerne tust. Nicht mit Ach und Krach dem Lamme nach, wie man so in einem Spruch das manchmal sagt, sondern aus Liebe. Er hat so viel in dich investiert, er hat sein Blut und Leben gegeben, um dich zu erretten. Ein bisschen Dankbarkeit, ein bisschen, ja, werden in seiner Liebe sich verändern. Darum geht es. Diese innere Herzens- und Willensübereinstimmung mit Gottes Geist, mit seinem Wort, damit wird die Braut erkennbar. Offenbarung 22, 17 ist das so wunderbar, diese Übereinstimmung ausgedrückt, und der Geist und die Braut sprechen, komm. Und wer es hört, der spreche, komm. Es geht dann weiter, und wen da dürstet, der nehme das Wasser des Lebens umsonst. Der Herr möchte uns als Glaubende zu seiner Braut formen. Lassen wir uns dazu berufen, zubereiten. Da gibt es in der Offenbarung das zweite und das dritte Kapitel über 7 Gemeinden. Und da gibt es Überwindersprüche. Und auch die zeigen uns, wie der Geist Gottes, wie Christus seine Braut formen möchte. Da geht es zum Beispiel um die erste Liebe, zu der wir zurückkehren sollen, wenn sie nachgelassen hat. Manchmal kühlt das so ein bisschen ab. Wir nehmen vieles so selbstverständlich. Es geht um diesen innigen Umgang mit Jesus, indem wir auf seine Stimme achten, indem wir Gemeinschaft mit ihm haben und diese Impulse, die der Geist Gottes uns manchmal gibt, einfach nicht überhören, sondern drauf eingehen. Es geht auch darum, dass wenn wir Bedrängnis, Schwierigkeiten haben oder gar Verfolgung, dass wir uns in seiner Hand wissen und dranbleiben, festhalten, treu bleiben. Das können wir nur, wenn wir uns gehalten wissen, denn es ist nicht unsere Stärke, sondern es ist seine haltende, helfende, schützende Hand, in der wir uns bergen dürfen, die uns durchträgt, auch in schwierigen Situationen. Und es geht darum, dass wir umkehren, bereit sind umzukehren, wenn wir erkannt haben, dass wir uns verlaufen haben. Dabei ist es immer wichtig, dass wir Lehren und geistliche Strömungen mit dem Wort Gottes abgleichen. Dass wir schauen, stimmt das überhaupt mit dem Wort Gottes überein? Sein Wort ist die Wahrheit. Nur so werden wir vor Irrlehren bewahrt. Und wir sollen auch an der Gemeinschaft mit dem Herrn und untereinander im Glauben festhalten. Manchmal gibt es Momente, wo man dann nicht dabei sein kann. Vielleicht ist man krank oder so und dann schaut man mal über digital dazu oder hört sich das nachträglich an. Aber wir dürfen auch die Gemeinschaft immer wieder suchen. Wir brauchen einander. Und wir brauchen das Durchhaltevermögen. Und da ist die Ermutigung des anderen auch, spielt eine Rolle. Gottes Geist will uns ermutigen. Christus will uns ermutigen. Sein Wort wird uns ermutigen. Es gibt so viele, fürchte dich nicht. Aber es gibt auch den Zuspruch manchmal eines anderen Gläubigen. Lasst uns das nicht gering achten. Es ist wichtig, dass du live dabei bist, bis der Herr kommt oder du in die Ewigkeit zu ihm gehst. Und wir wollen wachsam bleiben, uns gegenseitig immer wieder im Glauben ermutigen, stärken, ermuntern. Wir sollen nicht nur dem Namen nach Christen sein, sondern wirklich zu ihm gehören und das Anvertraute, uns Anvertraute von ihm bewahren. Auch wenn wir eine kleine Kraft haben, da gibt es eine Gemeinde, die wird nicht getadelt. Sie hat eigentlich nur eine kleine Kraft, es ist Philadelphia. Und doch dürfen wir mit dem Fund, das wir haben, wuchern, egal ob es viel oder wenig ist. Er öffnet Türen, er schließt sie zu und niemand kann öffnen. Und wie schön ist dieses Wort, dass er gerade dieser Gemeinde sagt, ich habe vor dir gegeben eine offene Tür. Ja, durch diese Tür wollen wir immer wieder Menschen einladen, selber durchgehen zu unserem Herrn, mit ihm Gemeinschaft haben. Er hat dir Talente anvertraut, die du zu seiner Ehre gebrauchen darfst. Leben wir unserem Auftrag vom Herrn gemäß, damit wir uns nicht die Belohnung, den Siegeskranz, den Platz in der Brautgemeinde vom Satan rauben lassen. Gerade dieser Gemeinde wird dann gesagt, halte fest, was du hast. halt dich an Jesus, halt dich an seinem Wort. Wenn sich Lauheit eingeschlichen hat oder geistliche Blindheit, dann ist es wichtig, dass wir uns in Erinnerung rufen, wie viel der Herr an uns in seiner Liebe getan hat. Manchmal ist doch dieser Blick nach vorne immer wieder wichtig. Hab gestern in einer Sendung gesehen, da marschierten die so auf so einer gespannten Leine. Und dann hat einer gefragt, wie bleibt man denn oben und fällt nicht runter? So eine, weiß nicht, wie man das nennt. Fast so wie Seiltanz, aber es war schon ein breiteres Ding. Und dann sagt er, wie? Genau, ja, so heißt das Ding. Kam nicht drauf. Ja, und dann hat einer gesagt, man muss nach vorne sehen aufs Ziel, sonst fällt man runter. Wenn du nach unten guckst, da war dann so einer, der zwei Heißluftballons und dann war da so ein Ding gespannt und darauf marschierte der. War natürlich noch gesichert, fiel auch einmal runter, aber er klammerte sich dann wieder hoch. Also ich habe nur für mich jetzt behalten, schau nach vorne, schau aufs Ziel, sonst fällst du runter. Bleib dran, halt dich fest und lass die Sicherheitsleine nicht los. Das ist dein Herr, das ist der Geist Gottes. Man kann manchmal auch an nicht so tollen religiösen Sendungen, die gar nicht religiös sind, was lernen, wenn wir uns vom Herrn darauf aufmerksam machen lassen. Selbst die lauen Christen in Laodicea hat der Herr nicht aufgegeben. Er wirbt um sie und er sagt, schau doch mal, was aus dir geworden ist. Und ich rate dir, dass du Gold von mir kaufst. Und deshalb wollen wir sein Klopfen an unserer Herzenstür nicht überhören und ihn bereitwillig immer wieder öffnen. Und so möchte ich mit Offenbarung 3, Vers 20 hier schließen. Siehe, ich stehe an der Tür, sagt Jesus und klopfe an. Und wenn jemand meine Stimme hört und die Tür öffnet, zu dem würde ich hineingehen und mit ihm essen, mit ihm Gemeinschaft haben. Bei Luther, glaube ich, heißt es, das Abendmahl mit ihm halten und er mit mir. Der Herr sucht in seiner Liebe immer wieder Gemeinschaft mit dir zu haben. Manchmal, wenn ich nachts aufwache und nicht mehr so gut schlafen kann, dann lese ich einfach mal so 3 Kapitel in der Bibel. Dann bin ich hinterher wieder entspannt. Nicht, dass das Kapitel immer entspannend ist, aber ich bin mit dem Herrn verbunden, ich bete dann und dann kann ich wieder ganz selig einschlafen. Ja, und heute Morgen hat er mich ganz Punkt 6 geweckt. War ich da? Ja, musste diese neue Route ja erstmal ausprobieren. Und dann war da noch, ich hatte mir so eine Abkürzung angeschaut und da war auf einmal eine Vollsperrung. Ja, wie das so kommt. Ein altes Lied sagt das ähnlich. Das ist eigentlich ein Adventslied, aber ich lese euch doch den ersten Vers. Ich klopfe an. Jetzt bin ich noch dein Gast und steh vor deiner Tür. Einst, Seele, wenn du hier kein Haus mehr hast, der alte Körper, dann klopfest du bei mir. Wer hier getan nach meinem Worte, dem öffne ich dort die Friedenspforte. Ich klopfe an. Lasst euch vorbereiten, damit ihr ein schönes Brautkleid kommt. Unsere Schwester hat ja fast eins an hier. Der Herr segne uns. Amen. Wollen wir noch zusammen beten? Herr, ich preise dich und ich danke dir für deine Gnade und Liebe, die so groß ist. Und manchmal merke ich das an so ganz kleinen Dingen, wie du in deiner Liebe bei mir bist. Aber nicht nur bei mir, bei jedem von uns. Manchmal merken wir es nicht. Manchmal bedanken wir uns auch nicht. Herr, hilf, dass wir es erkennen und einfach mit dir verbunden bleiben, bis wir dich schauen in Herrlichkeit und dabei sein dürfen. Amen.